Mein Kater Copper, er sitzt seit einer Stunde an der Tür und schaut mich an. Dann schaut er die Tür an und schaut mich an. So. Er weiß, was er will. Ich weiß, was er will. Er will raus. Und trotzdem stehe ich da und denke, was ist, wenn er nicht wiederkommt? Und wie erkläre ich das meinen Kindern? So, und das ist der Moment, der da irgendwie so nicht dramatisch daherkam und auch nicht laut, aber es ist so eine kleine, leise Befürchtung und die sagt, Junge, du hast da keine Kontrolle drüber. Und du weißt es auch. Mit Depression kenne ich das, beziehungsweise diese Stimme echt nur zu gut. Und heute will ich mit dir mal drüber sprechen, was das ist mit dieser Machtlosigkeit und wie ich da aktuell versuche, trainiere, vielleicht auch besser werde, das auszuhalten. So, und das ist eine der härtesten Übungen, mit Sicherheit aber auch eine der wichtigsten Übungen meiner Reise. Aber erstmal willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hauptberuflich Depressiv. Ich bin Gordon Schönwelder, der Host hier, und bin kein Psychotherapeut, ich bin kein Psychiater, ich bin Betroffener und kann dir deswegen keine allgemeingültigen Tipps geben oder in irgendeiner Art und Weise therapeutische Dinge mit dir besprechen oder sowas, sondern ich kann nur das zeigen und teilen, was mir hilft. Und vielleicht hilft es dir auch. Und vielleicht hilft dir allein dieser Podcast dabei weiter, dass du weißt, du bist hier nicht alleine. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich hier vermitteln möchte. Mir hätte das geholfen, wenn es so etwas gäbe oder gegeben hätte damals. Vielleicht gab es sowas damals. Ich habe es noch nicht wahrgenommen. Schlussendlich, völlig egal. Ich mache das Ding hier, um zu entstigmatisieren. Die Folge hier, die erscheint in einer sehr, sehr besonderen Woche. Denn vom 14. bis 20. März 2026 läuft der sogenannte Podcast-Ton. Das ist eine globale Initiative, irgendwann mal in Frankreich losgetreten, bei der, ich glaube, die letzten Zahlen waren über 2.500 Podcasts mitmachen und gleichzeitig gemeinnützige Organisationen vorstellen. So, alle auf einmal. Derselbe Gedanke, viele Stimmen. Und das Prinzip ist ziemlich einfach. Es geht ja nicht um Geld, es geht auch nicht um Verpflichtungen. Es geht nur darum, dass man über etwas spricht, was gut ist, was vielleicht sonst irgendwie unterm Radar geblieben wäre. Und mein Partner, den ich mir ausgesucht habe, wie gesagt, da geht es nicht um Kohle oder sowas. Hier heute ist die Mental Health Initiative. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie sich auch Mental Health Initiative ausspricht. Auf jeden Fall sitzen die Jungs und Mädels in München. Und ich möchte dir kurz sagen, warum dieses Startup, warum dieses Charity, warum diese Organisation für diesen Podcast und diese Podcast-Folge passt wie Arsch auf Eimer. Die Mental Health Initiative ist ein Startup, ein gemeinnütziges Startup, und die haben einen Fokus, nämlich die mentale Gesundheit junger Menschen in den Blick zu nehmen. Und das heißt konkret, dass die mit Jugendlichen zwischen 13 Jahren und 17 Jahren arbeiten, ja, meistens in Schulen, ne, mit einem Programm namens JAM oder YAM, Youth Aware of Mental Health. Also die Wahrnehmung Jugendlicher auf mentale Gesundheit oder den Blick auf mentale Gesundheit. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Zahl, die mich komplett weggeschreddert hat. Dieses YAM wurde validiert in einer europäischen Studie mit über 11.000 Jugendlichen. Und das Ergebnis war, dass die Suizidversuche um über 50% gesunken sind. Zum Vergleich, in anderen Schulen ohne dieses YAM hat sich da nichts verändert. Dieselben Jugendlichen, dieselben Lebensumstände, das Einzige, was anders war jetzt dieses YAM bei den einen und bei dem anderen nicht. Das klingt jetzt wie so eine fucking, weiß ich nicht, so ein Flyer, ja, so Werbebotschaften. So, das ist aber geprüft worden. Das ist unabhängig geprüft worden von Lancet. Das ist eine der größten Medizinjournale der Welt, 2015 erschienen. Und Das Besondere ist, dass da nicht irgendein Erwachsener davor steht und den Kids erzählt, so, das ist mentale Gesundheit und da muss man drauf aufpassen. Das ist nämlich anders. So. 5 einzelne Stunden in 4 Wochen und Rollenspiele. Handouts zu mitnehmen, keine Therapie, kein klinisches Brimborium. So. Das hat funktioniert, weil Jugendliche mit sich im Austausch waren. Nicht, wie gesagt, dass da jemand gesessen hat und hat den Kids irgendwas erzählt, sondern ist so peer-to-peer. Ja, wir sind miteinander und wir reden miteinander und wir machen das in der Sprache, die wir kennen, wir drücken das aus in der Sprache und so weiter und so fort. Und das war der eigentliche Aha-Effekt. Ja, Jugendliche verändern sich nicht, wenn irgendein Erwachsener mit denen redet, sondern wenn sie Teil des Ganzen sind, wie in diesem Programm, was ich richtig geil finde. Also ich verlinke die Mental Health Initiative in den Shownotes. Bitte schau mal drauf und du kannst ja auch gerne mal supporten, wenn du möchtest. Das ist auch spendenfinanziert, glaube ich. Von daher passt das schon. Also warum passt diese Folge ja heute? Weil wir eben über Machtverlust sprechen und das über das Gefühl, dass einem irgendwie die Zukunft entgleitet. Und das ist nicht etwas, das jetzt hier mit mir mit 44 angefangen hat, sondern das fängt natürlich viel, viel früher an. Und das ist eben genau der Punkt, wo die Mental Health Initiative ansetzt, nämlich bei den Kids, die in einer sehr unsicheren Welt aufwachsen. So, lass uns einsteigen. Also, mein Kater Copper, der will raus. Und der ist jetzt ja knapp 8, 9 Monate bei uns. Und das ist ein richtiger Rowdy. Der ist so ein richtiger Rowdy. Der hat den Hund im Griff. Der ist aber auch zuckersüß dabei. Hat sich also so richtig in unsere Herzen reingeschnurrt. Und das ist jemand, den zieht es nach draußen. Das merkt man. Der durfte auch, als der in seiner Ursprungsfamilie, wo wir den her haben, durfte der auch raus. Na klar, will der hier auch raus. Ne? Wenn jemand draußen ist im Garten oder sowas, dann fängt er an rumzukrakehlen drin. Jetzt haben wir eben so einen Tracker organisiert und jetzt kann er rausgehen. Aber ich denke mir immer, fuck, ja, was ist, wenn er nicht wiederkommt? So, was mache ich dann? Wie erkläre ich es meinen Kindern? Wie erkläre ich es mir? Was ist, wenn ich den irgendwie sehe auf der Straße liegend und dann, also wenn ich da so Sachen denke, ne, so dann Zwangsgedanken, ole, kann ich mich da so unheimlich tief reinsteigern, bis ich richtig bittere Laune kriege. Das Ding ist, so, es kann passieren. Ja, es ist möglich, dass der irgendwie vors Auto läuft oder geklaut wird oder einfach nicht mehr wiederkommt, weil er denkt, woanders ist geiler. So, es ist jetzt nicht komplett irrational und es ist halt echt. Aber, und das ist der Punkt, es ist nicht eingetreten. Das ist erstmal nur Befürchtungen in meinem Schädel. So, es ändert überhaupt gar nichts, wenn ich da drauf rumdenke. In einer etwas schlimmeren Form habe ich das mit Krebs. Ich habe dir das mal erzählt, in einer der ersten Folgen war das so, dass ich Verdacht auf Asthma war nicht, war auch alles gut beim Lungenarzt, alles taco, aber dann war ich halt dann da und auf dem Röntgenbild war dann irgendwas drauf, die Ärztin sagte, puh, würde ich mir gerne nochmal in einem halben Jahr angucken. Ich Panik. Dann irgendwie eine Woche später zum MRT. MRT dauerte eine Woche und bis dann irgendwie das Ergebnis da war, dauerte das 2 Wochen. Und in dieser Zeit, in diesen 2 Wochen war ich tot. Habe ich mir gedacht, ich habe Krebs. Eine Panikattacke nach der nächsten. Ja, und das hat sie so reingefressen. Ne? Also wenn ich da, es ist gar nicht mal so, dass ich bei mir irgendwas entdecke, sondern es ist oft so, wenn ich irgendwas lese von Menschen oder von manchmal auch Prominenten oder in meinem Umfeld, wenn jemand Krebs hat, denke ich mir, oh, was ist, wenn das mir passiert? Und wenn das irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass es mit den Kindern passiert, und also, ne, da kommt halt so dieses Zwangsgedanken-Ding und ich muss dann gucken, wie ich aus diesem Teufelskreis wieder rauskomme, wie ich dann mein Denken ändere, das so unfassbar gut da drin ist, Katastrophen hervorzudenken und dann irgendwie schon zu überlegen, ja, was mache ich denn dann oder wie scheiße ist denn das dann? Und naja, das ist halt Kacke, ja. Also diese beiden Beispiele, das eine ist halt irgendwie, naja, es ist halt am Ende nur eine Katze, ist was anderes als jetzt irgendwie zu sterben, so. Und trotzdem ist das dieser alltägliche Kontrollverlust, den es dann so gibt. So, und bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es ist ja, jede Depression ist ja irgendwie anders. Bei mir ist das halt kein gelegentlicher Zustand, sondern das ist Dauerthema. Und deswegen bin ich auch, habe ich mich auch nochmal angemeldet, bin auf einer Warteliste, weil ich halt gerade dieses Angstthema, das Thema Kontrollverlust angehen möchte. Ich möchte das so nicht mehr haben. Also mir ist bewusst und ich weiß auch, dass das passieren kann. Ja, es kann passieren, dass der Kater vors Auto läuft oder ich Krebs bekomme. So, oder einer von uns. Die Wahrscheinlichkeit ist da. So, und ja, es mag sein, dass die Therapien immer besser werden und die Überlebenschancen generell auch gestiegen sind in den letzten Jahren und was weiß ich alles. Ja, super. Und trotzdem habe ich da Angst vor. So. Und die Frage ist jetzt für mich nicht, so viel habe ich verstanden, so wie bekomme ich die Kontrolle über Krebs oder wie bekomme ich die Kontrolle zurück über den Kater? Sondern die Frage ist halt eher, wie kann ich leben und ein gutes Leben führen, trotz dieser Möglichkeiten. Vielleicht sogar wegen dieser Möglichkeiten. Denn ein sehr spannender Ansatz, den ich vor einiger Zeit mal gesehen habe, da ging es um, was ich glaube ich irgendwie, das Buch hieß 4000 Wochen oder sowas. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, dass wir alle im Durchschnitt so und so viele Wochen Zeit haben. Und gerade weil das Leben endlich ist, ist es so unendlich kostbar und dürfen wir es entsprechend auch genießen, weil es so flüchtig ist. So weit bin ich nicht. So weit bin ich noch nicht. Aber ich finde den Gedanken interessant. So, dass es halt erst dadurch, dass man nur eine begrenzte Zeit hat, irgendwie lebenswert ist. Also mit Depressionen schwierig. Es wäre etwas, wo ich gerne hinkommen wollen würde. Ich würde dir aber gerne mal ein paar Dinge mitgeben, die ich jetzt schon zumindest verstanden habe, wenn auch nicht unbedingt verinnerlicht habe, wo ich aber dran arbeite. Wie gesagt, ich bin nicht austherapiert und ich bin auch nicht der Experte, sondern ich bespreche hier mit dir Dinge. Naja, die sind bei mir halt auch noch gerade akut, weißt du? Und deswegen ist es hier nicht so eine Expertensendung, wo ich dir drei Sachen an den Kopf knalle und hier nimm und das wird schon klappen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wann es bei mir soweit ist. Aber ich habe so ein Gefühl, dass die Dinge, die ich dir jetzt hier mitgeben möchte, dir vielleicht auch helfen können. So, es geht darum, und das ist der Punkt, es geht darum, das zu akzeptieren in einem ersten Schritt. Zu akzeptieren, dass das passieren kann. Ja, es kann passieren, dass die Katze vor den Bus läuft oder ich vor den Bus laufe. Es ist auch total schräg, warum ich Angst vor Krebs habe. So, ich habe nach dem Rauchen aufhören ungefähr 25 Kilo zugenommen. Ich sollte mir eigentlich Gedanken um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung machen, sowas wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder sowas. Aber da habe ich gar keinen Stress mit, sondern ich habe Angst vor Krebs. Aber das gilt es halt zu akzeptieren. Das Schlimmste, was du einem Menschen nehmen kannst, ist seine Selbstwirksamkeit. Das ist halt so. Und wenn wir uns eh schon in unserem depressiven Sein, wo gefühlt ja alles Kacke ist, dann auch noch die Dinge, die wir machen, auch noch mit einem riesen Fragezeichen versehen sind oder mit einem Risiko, dann macht es das nicht besser. Und dann versuchen manche so als Kompensation unfassbar viel zu kontrollieren oder versuchen es. Sehr, sehr, sehr viel Kontrolle, auch auf Partner und weiß der Teufel was. Aber es geht darum, und das gelingt mir etwas besser. Jetzt in den letzten Wochen, Monate sind nicht so besonders einfach gewesen, aber ich hatte mal Phasen, da klappte das besser, dass ich geguckt habe, was kann ich selber kontrollieren? In welchen Bereichen habe ich denn wirklich eine Selbstwirksamkeit? So, nicht als Ablenkung, sondern eben als wirkliche Möglichkeit. Natürlich kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt die Tageszeitung aufschlagen und sehe dann irgendwie, Donald Trump hat mal wieder irgendwas gemacht. Und dann, ich kann das ja nicht hier ändern. Also ich bin ja nicht in der Lage dazu, jetzt Donald Trumps Politik zu verändern. Da bin ich machtlos. Darf aber gucken, wo in meinem Umfeld, wo habe ich denn jetzt diese Selbstwirksamkeit? Also, wo könnte ich mich engagieren zum Beispiel? Gibt es da etwas? Vielleicht ist es sinnvoll, sich hier politisch zu engagieren oder sowas. Also, wo habe ich den Einfluss auf Dinge? Das Gleiche gilt, wenn ich den Kater dann nehme, mal mit diesem Tracker, den wir ihm geholt haben. Da ist so ein Bändchen dran, also so ein Halsband. Das Ding ist relativ groß. Und dieses Halsband ist so aufgebaut vom Verschluss her, dass wenn er irgendwo hängen bleibt und dann da irgendwie sich windet, dass es aufgeht. Ich habe es probiert, also du kriegst es relativ leicht auf mit beiden Händen. Also wenn so eine Katze da am Baum hängen bleibt und dann irgendwie runterfällt, dann geht das Ding auf. Oder wenn der irgendwie am Zaun hängen bleibt, dann geht das Ding auch auf. So, und ich habe dann aber eine gewisse Übersicht darüber, wo hält er sich auf. Und wenn ich ihn nicht finde, kann ich ihn orten, wenn ich Lust habe. So. Das ist etwas, was ich machen kann. So, ob der da jetzt liegt mit seinem Tracker auf einer Straße. Naja, aber wenn ich sehe, der Tracker ist auf der Straße und bewegt sich nicht, dann würde ich halt mal nachgucken. Auch das Akzeptieren übrigens, das Akzeptieren von etwas, was ich nicht verändern kann, ist wiederum auch eine Form von Selbstwirksamkeit. Ich habe mich dazu entschlossen, das zu akzeptieren, dass die Möglichkeit besteht. Ist ein bisschen schräg und über ein, zwei Ecken, gebe ich zu. Ich kann jetzt die Kontrolle über Krebs oder die Katze nicht kontrollieren oder den Zustand nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, ob ich es akzeptiere oder nicht. Ich weiß nicht, wie du so tickst, wenn fiese Gedanken kommen oder bittere Gedanken oder was weiß ich. Da geht's für mich eigentlich immer um zwei Dinge. Körper und neuerdings, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen ja eine Folge zu gemacht, das Aushalten von diesen negativen Gefühlen, die immer mal wieder passieren. So, wenn der Kopf jetzt irgendwie feststeckt, dann hilft oft, nichts mit dem Kopf zu machen, sondern mit dem Körper. Rausgehen, spazieren gehen, Sport, Routine, ne? Das macht das nicht weg, so. Aber es hilft, damit umzugehen. Ich habe es gestern geschafft, mal wieder ins Gym zu gehen. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch die Tage mal wieder zum Kampfsport. Ich war auch jetzt schon knapp einen Monat nicht mehr. Und war jetzt so gestern drauf, dass ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall mal raus, ich muss mein Hirn frei machen und habe mich dann in die Muckibude gesetzt, einfach mal ein bisschen Eisen bewegt und mich mal an mein Limit gebracht, dieses Gefühl von die Muskeln brennen und dann kann man, also wenn der Körper richtig pumpt und ächzt, ist das schwierig mit schlechten Gedanken. Das habe ich festgestellt. Es macht die Ursache nicht weg, so, also es nimmt mir jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kater vorm Bus läuft, aber hilft mir, damit besser umzugehen. Und es kann auch sein, dass man manchmal Dinge einfach aushalten muss und diese Ungewissheit aushalten muss, ohne jetzt sofort zu handeln. Wenn so ein Gedanke kommt, zu üben, sehe ich, danke, lieber Gedanke, ja, mich dann hinzusetzen und diesen Gedanken zu beobachten und wo kommt der her, wo sitzt der, ne? Also hör dir da gerne eine der letzten Folgen an, da ging es nämlich um das Thema, ich versuche die Folge mal eben ganz kurz raus, das ist die Folge Nummer 28, Nervensystem beruhigen, Folge 28 und das ist das, was mir da hilft, dass ich dann mich hinsetze, gucke, wo ist dieses negative Gefühl, das auch wirklich zu verorten und entsprechend dann einfach auszuhalten, beobachten. Und das ebbt ab, wenn man dem ein bisschen Raum gibt. Und das ist nicht leicht, das tut ein bisschen weh. Dann kann ich da, ja, merke ich, dass diese Emotion weniger wird. Was auch hilft, ist dieses Effect Labeling. Da habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich glaube auch in der Folge. Also jemandem zu sagen, wie es einem geht. Machtlosigkeit alleine tragen ist schwer. Aber indem du das dir einfach auch in dem leeren Raum sagst, so, ich fühle mich gerade komplett machtlos. und weiß nicht, wo hinten und vorne ist gerade. Also das tatsächlich rauszulassen, so in diesem Satz, wie ich ihn gesagt habe, macht es schon ein wenig besser. So, der Punkt ist, bei diesen ganzen Hilfestellungen, was ich merke, dass mir tendenziell, ja, was mich besser fühlen lässt, bei diesen ganzen Dingen ist es aber so, dass keiner davon diese Machtlosigkeit eliminiert. Weil diese Machtlosigkeit ist real, bis zum gewissen Punkt. Beim Krebs zum Beispiel, ne, Machtlosigkeit. Ich werde jetzt weniger, also ich verliere Gewicht, ich mache mehr Sport, ich habe vor Jahren schon mit dem Rauchen aufgehört, ich esse sehr wenig Fleisch mit dem Sprung zum Vegetarier, ich achte auf den Schlaf, trinke viel und so weiter. So, und bin da auf einem ganz guten Wege und habe jetzt eigentlich auch schon einen ganz guten, ja, Lebensstil, ne? Kein Alkohol und so weiter. Das sorgt schon dafür, dass gewisse Krebsrisikofaktoren, also als Risikofaktor schon mal wegfallen. Ne? So, also das ist das, was ich machen kann. Vorsorge. Ich gehe einmal im Jahr zum Hautarzt-Screening oder Krebsvorsorge. So, ich werde dieses Jahr 45. Ich möchte gerne eine Darmspiegelung machen, um einfach schon mal zu gucken, so ist da alles Taco, ja? Und das sind die Dinge, die ich machen kann. Alles andere kann ich nicht machen, ne? Das kann ich nur aushalten, lernen. So. Aber wie gesagt, da an diesem Ende bin ich noch nicht. Ich wollte dir das nur einfach unfassbar gerne mal mitgeben, weil das wichtig ist. Also, lass uns rausgehen. Was ist das hier eigentlich, was du mitnimmst? Also, niemand hat alles im Griff. Nicht du, nicht ich, nicht die, die von außen so wirken, Krebsunfälle, Verluste. Das kann man nicht kontrollieren. Und Depression macht das sichtbarer, schmerzhafter, ehrlicher. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich diese Ängste erlebe, dann weiß ich mittlerweile so kognitiv, okay, ich erlebe diese Angst. Es gibt aber kein Anzeichen dafür. Es gibt kein Anzeichen dafür. Das ist ganz wichtig. So, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, hier als Mann so beim Duschen irgendwie eine Veränderung, einen Knoten irgendwo an dem Hoden merke, naja, dann sollte ich das überprüfen lassen. Wenn da aber alles in Ordnung ist und einfach nur mein Hirn sagt, ja, was ist, wenn du irgendwann mal Hodenkrebs kriegst? Ja, dann frage ich erstmal, ist das gerade so? Habe ich das denn wirklich gerade? Und wenn nicht, naja, dann weiß ich, alles klar, das ist die Depression, das ist nicht Hodenkrebs. Ja, so, das hilft tatsächlich auch, den Druck bei mir so ein bisschen rauszunehmen. Machtlosigkeit irgendwie auszuhalten, das ist etwas, was man trainieren kann. Und die damit ein Problem haben, haben das vermutlich in der Vergangenheit nicht gelernt. Da war es ein vermutlich einfach ein sehr unsicheres Elternhaus, eine sehr, ja, fehlendes Urvertrauen, fehlende Bindung, fehlende Sicherheit. Und das macht dann halt solche Sachen später, ne? Und wir können das trainieren. Wir können trainieren, besser zu werden daran. Das ist etwas, was ich mache, und ich schwör's dir, es lohnt sich. Ich weiß das kognitiv und es ist gleichzeitig eines der härtesten Übungen, die ich mache. Lass es einfach mitgehen. Es ist, oder nimm das einfach mit, ja, auch wenn es hart ist. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt. Und vielleicht überlegst du dir, gibt es da irgendwas, wogegen du gerade kämpfst, was du nicht kontrollieren kannst, was du vielleicht auch nie kontrollieren wirst? Und dann ist es an der Zeit, das loszulassen, weiterziehen zu lassen. Es ist so leicht gesagt und es ist so schwer, aber hilft alles nichts. Wir wollen den ganzen Bums ja hinter uns bringen. Ich möchte diesen ganzen Angst-Depressionskram loswerden. Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, da weiterhin noch Folgen zu machen, auch wenn das ganz weg wäre. Und einer der Gründe dafür ist, dass ich so unfassbar viel tolles Feedback bekomme. Sowohl auf dem Podcast hier, ich meine, du kannst ja, wenn du hier angekommen bist, jetzt an der Folge und du hörst es auf Spotify, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du überhaupt so lange gehört hast. Du kannst auf Spotify auch ein Feedback geben. Du kannst da reinschreiben, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Einfach mal Hallo sagen. Ich freue mich wie Bolle, wenn du es machen würdest. Gleichzeitig mache ich jetzt wie die wilde Wutz auch Reels und andere Beiträge auf Insta, TikTok. Das läuft auf YouTube als YouTube Short. guck einfach mal nach hauptberuflich depressiv, LinkedIn auch. Da kann man mich auch überall kontaktieren, freue ich mich auch drüber, wenn du einfach schreibst, weil das sind die Dinge, die so ein bisschen wie ja der Applaus des Künstlers ist, wenn man so will. Ich bin ja kein Künstler und du kannst ja nicht applaudieren und ich kann es nicht hören. Aber wenn du einfach schreibst, so hey, ich finde die Folge gut oder ich habe da folgenden Gedanken zu, dann freue ich mich und dann deswegen mach das gerne und immer wieder. So. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder und schau bitte nochmal in die Shownotes bei Mental Health Initiative vorbei und die, ja, riesen Shoutout an die Jungs und Mädels nach München. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.